Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Sie kommt aus Berlin, sie kommt aus einer Künstlerfamilie, sie ist eine große Theater- und Filmschauspielerin und wir freuen uns, dass sie heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1 Leute. Guten Morgen und herzlich willkommen, Barbara Schnitzler.
Guten Morgen, ich freue mich.
Frau Schnitzler, was machen Sie übermorgen Abend um 20.15 Uhr?
Ich habe keine Vorstellung übermorgen. Das heißt, ich werde wirklich vor dem Fernseher sitzen und werde mir das Teufelsmoor ansehen. Ein Film, der da läuft, den ich vor einem Jahr gedreht habe, mit meiner Tochter zusammen.
Eine ARD-Produktion, in der Sie welche Rolle spielen Ihre Tochter spielt?
Ich spiele Tuva. Und meine Tochter Pauline Knof spielt Tuva in Jung und ich Tuva in Alt.
Was ist Tuva für eine?
Tuva ist eine Norwegerin, wobei ich jetzt nicht so genau sagen kann, wie sie aus Norwegen, also nach Deutschland kam. Wir sind auch nicht die Hauptrollen sozusagen. Das sind Silke Bodenbender und Bibiana Beglau. Und das ist ein Thriller, ein Psychothriller. Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Keine Ahnung, wir werden uns überraschen lassen.
Die Geschichte zweier Frauen, deren Brüder vor 30 Jahren in einem Dorf verschwunden sind.
Ja.
So genau. Heißt es jedenfalls. Ja. Ja. Wenn Sie sagen, Sie haben den Film noch nicht gesehen, ist das der Regelfall, dass Sie, wenn Sie einen Film abgedreht haben, dann im Fernsehen selbst zum ersten Mal die Komplettkomposition erleben?
Ja, das ist sehr oft so, es sei denn, man spielt wirklich die absolute Hauptrolle. Dann gibt es die Pressevorführungen und dann ist man natürlich dabei. Also die Kolleginnen Bodenbender und Beglau werden schon wissen, was da rausgekommen ist.
Die gut gespielt haben?
Ja, wunderbar. Mit der Silke Bodenbender habe ich schon vor ein paar Jahren mal zusammengedreht. Und mit der Bibiana Beglau, die ich als Theaterschauspielerin ungeheuer schätze, die ist wirklich einfach großartig, war das ein sehr schönes Kennenlernen.
Wie war das Kennenlernen oder das Wiederkennenlernen mit Ihrer Tochter?
Kann ich ja nicht sagen. Wir haben uns sind uns nie begegnet.
Ach so, es gab keine gemeinsame.
Nein, überhaupt nicht.
Jetzt, weil sie hatte eine die junge und die andere
nicht.
Die alte.
Gar nicht. Sie hatte komplett andere Drehtage natürlich, also nicht mal in der Nähe. Und das wurde auch alles in Mecklenburg-Vorpommern gedreht, bei ganz niedrigen Temperaturen, also minus 11 Grad. Es war wirklich hart. Und wir sind uns nicht begegnet, nein.
Ansonsten, wenn Sie sich selbst im Fernsehen sehen, in der jeweils dann abgedrehten Rolle, wie freundlich gehen Sie dann mit sich selbst um oder vielleicht auch wie kritisch?
Also wenn ich aktuelle Dinge zum ersten Mal sehe, muss ich dazu sagen, es liegt immer eine große Zeit dazwischen, nicht? Also jetzt ein Jahr und auf jeden Fall. Und in diesem Jahr hat man ja dann auch sehr viel andere Sachen gemacht und andere Leben gelebt, sag ich mal. Also da ist schon eine Distanz da. Und kritisch ist zu viel gesagt, aber aufmerksam. Ich erinnere mich natürlich auch an meine Gefühle während des Drehens, an mein Gefühl dann nach dem Drehen am Abend oder in der Nacht. Bist du da auf den Punkt gekommen? Wie könnte das sein und so? Und oft fühle ich das oder sehe ich das dann wieder. Die Stelle, die hättest du vielleicht doch ein bisschen anders. Also schon. Und sich anzunehmen, das lernt man mit den Jahren, also Stimme anzunehmen, wenn man sich zum ersten Mal nicht mal im Radio hört oder ein Hörspiel gemacht hat. Oder eben dann auch zu sehen, optisch anzusehen, das wird, das sage ich ganz offen, mit den Jahren schwieriger.
Sie haben mit Ihrer Tochter zusammen ein Wochenendinterview gehabt, Ihre Tochter Pauline, auch Schauspielerin, Interview mit dem Berliner Tagesspiegel. Und da haben Sie sinngemäß gesagt, die Geschichte mit Wedel wundert mich nicht. Korrekt?
Ja, das war in der Branche bekannt.
Was hatten Sie mit Wedel zu tun?
Ich hatte gar nichts mit Wedel zu tun. Er hat ja sehr schöne Filme gemacht. Und in den 90er Jahren habe ich sehr viel gedreht. Und ich sage auch in diesem Tagesspiegel oder habe es gesagt, es gab zwei Wünsche. Einmal, ich möchte bitte mal zu einem Casting eingeladen werden bei Wedel. Und der zweite Wunsch war, es soll aber nicht klappen. Weil ich schon so vieles gehört hatte, also jetzt nicht nur, sage ich mal, an sexuellen Übergriffen, sondern überhaupt, wie er mit Frauen am Drehort umgeht, das war bekannt.
Und es hat dann auch schlussendlich nicht geklappt.
Hat nicht geklappt, ich kann wirklich nicht mehr sagen als das.
Mir steht es überhaupt nicht zu, das Ganze zu beurteilen. Ich möchte nur eine kleine Anmerkung machen, dass ich persönlich es problematisch finde, wenn Frauen nach 15, 20, 25, 30 Jahren eine Geschichte erzählen, die kein Mensch auf diesem Planeten mehr überprüfen kann.
Ja, d'accord. Finde ich auch. Nichtsdestotrotz finde ich gut, dass es diese Diskussion jetzt gibt, aber die Auswüchse dieser ganzen Geschichte halte ich jetzt auch langsam für bedenkenswert. Ich finde auch diese Gegenbewegung, was Catherine Deneuve da gemacht hat mit ihrem Schreiben, finde ich auch gut, obwohl man das auch nicht jetzt ganz so unterstreichen kann. Also es ist doch klar, alles, was wirklich eine richtige Vergewaltigung ist oder eben etwas mit das muss, das ist, da gibt's ja auch Gesetze. Also und wenn Frauen ermutigt werden, jetzt nicht mehr hochzuschauen zu den Männern und zu denken, oh Gott, ich muss jetzt da durch, damit ich den Job behalten oder ihn auch erst bekommen kann, dann hat es seinen Zweck erfüllt.
Haben Sie selbst Übergriffe à la Weinstein oder à la Wedel mal am eigenen Leib erlebt?
Nie.
Hat Ihre Tochter mal was in dieser Richtung erlebt?
Meine Tochter, also in gravierender, sage ich mal so brutaler Art auch nicht, aber natürlich kann sie andere Geschichten erzählen. Das, was sie dann da auch in dem Tagesspiegel macht. Ich habe es nicht erlebt, weil ich glaube, dass wir DDR-Frauen wirklich mit solchen Angeboten, in Anführungsstrichen, besser umgehen konnten oder direkter umgehen konnten.
Warum?
Weil wir mehr in Augenhöhe waren. Auch, ja, also natürlich gab es auch Machtpositionen, um Gottes Willen. Und es wird auch sehr viele Frauen gegeben haben, die auch Ähnliches erlebt haben. Aber es war... Es wurde, ja, wir haben das selber ein bisschen abgeschmettert, sage ich mal, ja, also gut. Und ich meine, wenn jetzt mal eine Hand auf meinem Knie landet, dann finde ich vielleicht auch einen Satz dazu und vielleicht ist er auch noch charmant. Und wenn die Hand dann da bleibt, dann wird's nicht mehr so charmant sein. Also da kann man sich auch
das
wehren.
Das haben Sie auch und selbst erlebt?
Ja, sowas habe ich erlebt, aber sehr gering, weil sich ganz schlicht und ergreifend niemand an mich herantraute oder weniger an mich herantrauten, weil ich ja die Tochter vom Schnitzler war. Also da hatte ich mal einen Schutz, sage ich mal, mit dem Namen.
Mit dem Namen hatten Sie ansonsten, und wir werden auch im Laufe der Sendung noch drauf kommen, durchaus auch handfeste Nachteile. Eins zum Schluss, wenn Sie es ändern oder bestimmen dürften, was jetzt auch diese MeToo-Geschichte angeht, was sollte sich da in allererster Linie ändern?
Schwierig, weil es hat sich natürlich also über Jahrzehnte oder vielleicht doch noch viel länger da was in den Festplatten festgesetzt zwischen Mann und Frau. Es kann bloß nicht sein, dass jetzt also alle Männer auch denken, oh Gott, ich darf jetzt nicht mehr irgendwie flirten oder ich darf keine Komplimente mehr geben, um Gottes Willen. Also ich finde die Debatte richtig, aber sie sollte ja versachlicht werden.
Barbara Schnitzler ist Schauspielerin, ist seit vielen, vielen, vielen Jahren festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin, kommt aus einer Künstlerfamilie. Frau Schnitzler, fangen wir mit ihrer Mutter an, Inge Keller, große Schauspielerin, im letzten Jahr verstorben.
Ja, und ja, meine Mutter war also auch Jahrzehnte, also 50 Jahre am Deutschen Theater.
Eine besondere Form von Masochismus, mit der eigenen Mutter auf die Bühne zu gehen?
Ja, nicht bewusst, ne? Wenn man jung ist. nicht bewusst. Ich bin auch nach der Schauspielschule, war ich erstmal 3 Jahre im festen Engagement am Theater der Freundschaft, das Kinder- und Jugendtheater, was heute das Theater an der Parkaue ist, also ja. Lichtenberg. Habe aber gleich als Anfängerin schon am Deutschen Theater gespielt. Also,
da war 1974. Ihre Mutter schon engagiert.
Ja, da war sie schon lange engagiert, aber da hatte sie wirklich in der Tat ihre, wie wir immer sagen, ihre Hungerjahre. Da hat sie fast 7 Jahre lang überhaupt nichts gespielt. Sie bekam keine Angebote. Sie
Warum
hat dann,
nicht?
Ja, weil meine Mutter war eine ich sag jetzt mal dieses Stichwort, die Grande Dame des Deutschen Theaters. Und das, da war, damals war in der DDR waren einfach andere Frauentypen gefragt.
Okay.
Und das war dann schon eine sehr traurige Sache für sie. Also ich will sagen, sie war gerade nicht da. Sie war zwar engagiert, aber sie war nicht da. Und deshalb bin ich dann, habe ich gedacht, na, jetzt gehe ich da eben hin.
Das hat dann auch, also später hat ihre Mutter dann wieder die großen Rollen bekommen. Das hat dann auch in der Kommunikation und in der Kooperation auch verwandtschaftlich funktioniert zwischen Ihnen und Ihrer Mutter?
Ja, Das hat funktioniert. Das hat funktioniert, aber leicht war es für uns beide, glaube ich, nicht.
Okay. Ihre beiden Töchter, Pauline und Luise, sind auch beide Schauspielerinnen geworden?
Ja, ist langweilig bei uns. Ja.
Ich weiß nicht, ob Ihre Töchter Sie um Rat gebeten haben, als die Entscheidung anstand?
Nein, um Rat Gott sei Dank nicht. Aber Sie haben natürlich gesagt, dass Sie diesen Wunsch haben. Und mich hat das wirklich sehr verwundert, weil Sie anders begleitet wurden. Durch uns, durch meinen Mann und mich und sie mich auch in dem Beruf erlebt haben, wirklich mit allen Höhen und Tiefen.
Okay.
Und mit allen Traurigkeiten, wenn man bestimmte Rollen nicht bekommt, die man ganz unbedingt spielen möchte, so dass ich nicht davon ausgehen kann, dass sie mit einer Idealisierung in diesen Beruf gegangen sind.
Was ihre Tochter Pauline angeht, die lebt seit vielen Jahren in Wien, hat jetzt, glaube ich, auch ein festes Engagement. Inzwischen?
Ja, sie war 5 Jahre fest an der Burg, gleich von der Schauspielschule weg sozusagen. Sie hat in Rostock studiert und sie trägt den Namen Pauline Knof. Das heißt, niemand brachte sie in irgendeinen verwandtschaftlichen Zusammenhang mit allem, was da so ist.
Knof ist der Nachname ihres Mannes, der Filmregisseur
genau.
ist.
Und sie ist nicht engagiert worden, weil babatatata so, was natürlich sehr schön war für sie. Und da hat sie 5 Jahre auch wirklich richtig gut gespielt und schöne Sachen gespielt. Dann war sie eine Zeit lang frei und jetzt ist sie seit mehr als 2 Jahren ja im Theater an der Josefstadt in Wien engagiert.
Ihre Tochter Luise, auch Schauspielerin, die hat es ein bisschen schwieriger.
Die hat es schwieriger, die hat auch durch einen Zufall fügte sich das, dass sie auch in Wien studiert hat und lebt auch in Wien. Und sie macht so Off-Theater, ganz schöne Sachen und das reicht natürlich nicht. Festengagement funktioniert nicht zurzeit und sie jobbt. Ja.
Ich habe, Frau Schnitzler, vor vielen, vielen Jahren eine Sendung gemacht mit einem Mann, der Ihr Vater war. Karl Eduard von Schnitzler. 90er Jahre. Eine Sendung, die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Deshalb, weil Ihr Vater jemand war, der auch längst nach der Wende ein glühender Sozialist geblieben war. Ihr Vater ist lange tot. Ich weiß nicht, welches Verhältnis Sie zu ihm hatten dann auch zum Schluss?
Zum Schluss war ich sehr oft bei ihm. Er war sehr, sehr krank und war halt oft im Krankenhaus. Und ja. Und er ist auch in meinen Armen sozusagen gestorben am 20. September 2001.
Das heißt, es war ein emotional funktionierendes
Verhältnis? Nein, das war es nicht. Es war ein distanzierteres Vater-Tochter-Verhältnis, weil mein Vater ist von uns weggegangen, sage ich mal, oder die Ehe ist auseinandergegangen 1959, da war ich 6 Jahre alt. Und dann war er ein Wochenendvater für mich.
Ja.
Und 2-mal waren wir zusammen im Urlaub, das war immer sehr schön. Und diese Wochenenden habe ich immer sehr genossen, weil es so total ganz anders war als bei meiner Mutter, wo sehr viel Rücksicht immer genommen wurde auf die Künstlerin, auf die Vorstellungen abends und immer alles in Ruhe gehalten werden musste. Und bei meinem Vater war sonnabends stand die Tür offen und da kam wirklich, wer wollte. Also man mitunter 10, 12 Leute da und der hatte immer Riesentöpfe Suppe gekocht. Ja. Und es war einfach lustig.
Wie alt waren Sie, als Sie mitbekommen haben, dass Ihr Vater der meist gehasste Mann der DDR war?
Das habe ich eigentlich von klein auf mitbekommen. Also im Kindergarten glaube ich noch nicht. Also jedenfalls nicht bewusst, richtig bewusst in der ersten Klasse, in meinen ersten Schulwochen, als ich da wochenlang verprügelt wurde von den Mitschülern und keine Erklärung dafür hatte. Und mich auch wunderte, also was heißt wunderte, ja gut, ich wunderte mich, dass die Klassenlehrerin am Fenster stand und zuguckte und nicht eingegriffen hat.
Aha.
Und da begriff ich es also nun wirklich richtig mit dem Körper.
Verwundert jetzt von außen betrachtet ein bisschen, weil Ihr Vater war ja damals ein sehr, sehr mächtiger Mann in der DDR.
Ja, was heißt mächtig? Also ich muss mal sagen, ja natürlich, er war dann da ja noch nicht in den 50er Jahren, aber dann später der Chefkommentator des DDR-Fernsehens. Aber es ist schon so, es gab auch sowohl am Radio auch als am Fernsehen Knöpfe, die konnte man ausschalten. Also es gab keine Pflicht, ihn zu hören oder zu sehen. Es sei denn, man war in der Parteigruppe und brauchte das für die Argumentation für die dann immer an jedem Dienstag stattfindenden Parteiversammlungen in der gesamten DDR. Also die Parteisekretäre, die mussten ihn sich schon ansehen. Aber ich sage mal, Otto Normalverbraucher konnte auch ausschalten oder, was ja auch meistens getan wurde, umschalten.
Ansonsten haben Sie Nachteile anderer Art dann auch erlebt, als Sie als Schauspielerin gearbeitet haben oder konkret gefragt, haben Sie bestimmte Rollen nicht bekommen, weil Karl Eduard von Schnitzler Ihr Vater war?
Das lässt sich nicht so ganz konkret machen. Ich kann nicht sagen, die und die Rolle habe ich nicht bekommen, weil. Aber ich sage, ich konnte wirklich sehr früh als Kind bereits, wenn mir Leute entgegentraten und dann auch später im Beruf, die mir fremd waren, konnte ich ausmachen, wo ordnen die mich ein? Ordnen die mich als Tochter von Inge Keller ein, die nun also die Diva war, oder ordnen sie mich als Tochter vom Schnitzler ein und hassen mich? Da gab es mitunter sehr, sehr lustige Anekdoten dann im Nachhinein, aber so wurde ich immer betrachtet. Das heißt, es ging recht selten wirklich nur um mich.
Das heißt, das Gepäck, das Sie da schultern mussten, war schon relativ schwer.
Das war schwer, weil es, wie gesagt, selten um mich ging. Und wenn es dann um mich ging, habe ich das also wirklich erstaunt wahrgenommen und dann auch sehr genossen.
Wir haben Frau Schnitzler vorhin über Ihren Vater gesprochen, Karl Eduard von Schnitzler, Chefkommentator über viele Jahre des DDR-Fernsehens und letztlich einer der meistgehassten Männer der DDR, unabhängig davon, dass Sie deswegen, also wegen des Vaters, auch selbst Nachteile erleben mussten. Wie war das dann im Binnenverhältnis zu diesem Vater zu wissen, den mögen die Menschen nicht?
Schwierig.
Ja?
Schwierig und das war auch nicht schön. Und was aber das Problematische an der Sache war, ist, dass mein Vater und auch meine Mutter nie mit mir über diese Außenwirkungen gesprochen haben. Und Kinder stellen ja nur die Fragen, die zugelassen werden oder von denen man glaubt, dass sie zugelassen werden. Ja. Also sowas muss ja doch befördert werden, dass Kinder Fragen stellen.
Also es wundert mich insofern, Ihre Mutter, Inge Keller, Schauspielerin, längst vom Vater oder von ihrem Mann getrennt, von Barbara Schnitzlers Vater getrennt, hat mit Ihnen über diesen Mann auch nicht gesprochen?
Nein. Nein, überhaupt nicht. Das war dann eben ihre Geschichte und das war dann, das war ihr Leben und diese ganze, also vieles von dem, was ich erlebte in der Schule an, heute würde man eben sagen, Mobbing-Situationen, hat sie gar nicht erfahren. Dann erst viel, viel später als alte Frau und dass ich ihren Sachen erzählt habe, das habe ich alles meiner Kinderfrau und ihrer Wirtschafterin, die mit uns lebte, die länger bei uns lebte, als ich auf der Welt bin, und jetzt auch gerade gestorben ist, der habe ich das alles erzählt.
Als Sie sich selbst politisch sozialisiert haben, als Ihnen klar war oder einigermaßen klar war, wie die Dinge auch in der DDR liefen, konnten Sie dann ein Stück weit den Hass auf Ihren Vater verstehen, weil der die Dinge rosarot schön gemalt hat?
Das konnte ich sehr schnell verstehen. Also ich habe auch, ich habe diese Sendung, der Schwarze Kanal, wirklich sehr, sehr, sehr selten gesehen.
Wie ging es Ihnen dann, als Sie es gesehen haben?
Das war wirklich nicht meins.
Okay.
Ich konnte das sehr gut verstehen. Mhm. Aber ich schweife mal kurz ab, ich bin mit meinem Vater auch einige Male zu seinen Foren in die Republik rausgefahren. Er war unglaublich viel unterwegs, also so bestimmt, ich würde sagen so 150 Tage im Jahr. Mindestens war er in den Betrieben und Parteiorganisationen und da war ich in diesen Foren und war sehr erstaunt, wie er dort sprach und wie er die Leute wirklich bekommen hat, sage ich mal, und wie er mit der Abwehr auch umgegangen ist. Und da hatte ich ein ganz anderes Bild von ihm. Aber das, was er im Fernsehen dort erzählte und in Zusammenhänge brachte in seiner Sendung, das fand ich nicht gut. Nein.
Hat Ihr Vater diesen Hass gegen ihn eigentlich im Alltag realisiert oder hat er es einfach stoisch hingenommen?
Nein, er hat das sehr, sehr wohl realisiert. Und wie gesagt, da wo er die Möglichkeit hatte, mit den Leuten wirklich sich auszutauschen, nicht über das Medium Fernsehen, ist er sehr gut damit umgegangen und hat die auch immer irgendwie gekriegt. Nun auch, weil er so ein geselliger und sehr kommunikativer Mensch war. Er hat wahnsinnig gerne getrunken und gegessen und eben Witze erzählt. Und haben sehr viele Leute dann im persönlichen Kennenlernen, ihr Bild auch revidieren können, aber natürlich hat er das gemerkt und nach dem Fall der Mauer war das dann sehr schlimm für ihn. Also er hat dann eben an den Tankstellen kein Benzin mehr bekommen und so. Aha. Also dann haben diese natürlich auch ein bisschen so ihr Mütchen gekühlt, die Menschen. Ne?
Also er blieb dann ja auch ein aufrechter Sozialist.
Ja.
Und also das hat mir oder auf mich dann schon ein Stück weit Eindruck gemacht, als ich mit ihm beruflich dann zu tun hatte in den 90er Jahren. Also ein gewisses breites Kreuz brauchte man, um so gegen den kompletten Mainstream sich zu verhalten und zu argumentieren.
Ja, und er hat das wirklich sehr, sehr konsequent gelebt und ich habe ihn nie jammern und klagen hören über seine Situation, nie. Und das konnte ich sehr wohl akzeptieren.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit der Schauspielerin Barbara Schnitzler, für die wir, das müssen wir noch nachtragen, vorhin gerade diesen wunderbaren Titel von John Lennon gespielt haben, Mother, ein Stück, mit dem Sie was verbinden?
Das ist zurzeit so ein Lieblingslied für mich, weil es in der letzten Inszenierung, die ich gemacht habe, also Premiere war Anfang Dezember, da spielt das eine Rolle und da ist das so ein Punkt, wenn dann diese Musik kommt, okay, laut natürlich, dann, dann geht alles auf, das ist schön. Und mit diesem Lied gehe ich momentan so spazieren.
Wobei John Lennon, glaube ich, auch eine Zeit lang zumindest in der früheren DDR zu den nicht gespielten Musikern und Künstlern zählte, oder?
Ja, natürlich. Aber wir haben natürlich alles gehört und es trennte sich auch bei uns sehr wohl die Fangruppe der Beatles und die der Stones.
Wozu gehörten
und
Sie?
Und ich gehörte zu den Beatles. Aha. Und mein Mann, den ich ja natürlich dann viele, viele Jahre später kennenlernte, er war natürlich Stones-Fan. Und das war erstmal ein Minuspunkt, glaube ich, als ich sagte, ich bin mit den Beatles groß geworden.
Aber weder das eine noch das andere hätte Ihr Vater, glaube ich, gerne gesehen.
Ach nein, der hat das auch alles gehört. Also mein Vater war ja so jazzaffin, er war ein sehr guter Klavierspieler.
Aha.
Und ich habe durch ihn und durch meinen Bruder Stefan, durch meinen Halbbruder Stefan, wirklich die Liebe zum Jazz erfahren. Und dafür bin ich auch dankbar. Und mein Vater hat wahnsinnig gerne Jazz und auch Beatles und Stones gehört. Das hat er alles
gemacht.
Okay. Ja.
Also eine persönliche Frage habe ich noch, was Ihren Vater angeht, der ja bis zum Schluss wirklich ein sehr überzeugter und beinharter und auch rhetorisch sehr guter Sozialist geblieben ist. Haben Sie mit ihm mal über diese DDR und was da nicht gut läuft, diskutiert oder diskutieren können?
Diskutiert nicht. Ich hätte schon diskutieren können, aber da versagte mir immer die Grammatik, sage ich mal so flott. Es gab dann eine Auseinandersetzung, als ich anfing, also ich habe mit 12 Jahren Gitarre gelernt und dann fing ich an, Biermann-Lieder zu singen und das auch relativ öffentlich. Auch, sage ich mal, da meinen Namen nutzend, dass ich wusste, mir kann nichts passieren, wenn ich Biermann-Lieder singe. Dann bin ich auch mit der Gitarre zu ihm und habe gesagt, ich singe dir jetzt mal was vor.
Aha.
So. Und dann hat er gesagt, ja, naja, also die und die Zeile und das finde ich eben nicht. Also er versuchte dann schon so politisch zu argumentieren und so. Und dann bei der Biermann-Ausweisung, da habe ich nicht unterzeichnet, aber habe mit meinem damaligen Lebensgefährten einen Brief an Kurt Hager, der also verantwortlich im Zentralkomitee der SED war, für diese ganze Geschichte, einen Brief geschrieben. Und
aha,
mit diesem Brief bin ich zu ihm gegangen ins Büro und habe gesagt, möchte dich informieren. Also das und das habe ich geschrieben und so. Und ich finde diese Ausweisung ganz, ganz, ganz entsetzlich und falsch.
Und wie hat er reagiert?
Er hat das respektiert. Er hat mich absolut respektiert. Und dann in den letzten Jahren, ich sage mal so ab 85, 86, also mit Gorbatschow und Glasnost, da wurden auch unsere Begegnungen rarer. Das lag aber auch an mir, weil ich war dann wirklich ganz anders unterwegs.
Aber Sie würden nicht sagen, dass Ihnen all das, Gorbatschow, Glasnost, Perestroika, die eigene Tochter, der Verlauf der Geschichte irgendwie zumindest nachdenklich
gemacht hat? Doch, natürlich. Nachdenklich hat ihn das gemacht. Und er ist auch sehr viel differenzierter mit sich umgegangen, als das in der Öffentlichkeit natürlich erscheinen konnte. Und da hatte er eben seinen Auftrag, diesen schwarzen Kanal zu machen. Und das ist eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, wie ich vorhin schon angemerkt habe, in seinen öffentlichen Foren hat er schon anders darüber gesprochen, über die Sachen. Also nicht mit einer anderen politischen Haltung, aber mit einem differenzierteren Blick.
Viele Jahre Berlin, Theater, immer mal wieder Film- und Fernsehproduktionen, wie jetzt für die, die heute Abend, nicht heute Abend, sondern übermorgen Abend in der ARD zu sehen sein wird. Teufelsmoor, ich weiß gar nicht, drehen Sie aktuell noch was?
Oder es ist was im Gespräch, ja. Also es ist schon ziemlich festgeschnürt, das Paket, aber solange die Tinte unter dem Vertrag noch nicht trocken ist, ein ganz toller Stoff. Also wenn das klappt, würde ich mich sehr freuen.
Ansonsten, was spielen Sie aktuell am Theater?
Ich spiele am Deutschen Theater, also das Neueste, das Missverständnis von Camus. Dann das Fest, da gab es diesen Film von Winterberg, also diese Missbrauchsgeschichte. Das Fest, dann Väter und Söhne von Turgenev.
Okay.
Und Besuch der alten Dame. Und im kleinen Haus spiele ich den Wodka-Käfer. Das ist so ein Rechercheabend. Und jetzt werde ich aktuell im Februar und März dreimal meinen Monolog spielen, ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe, schöner, griffiger, kurzer Titel von Peter Hax, was ich seit fast 2 Jahren im Dresdner Raum und in Thüringen spiele.
Also wenn ich's
Monolog.
Wenn ich es richtig zusammengezählt habe, spielen Sie 5 Rollen am Theater plus dieser Monolog und alles ist in Ihrem Kopf drin. Und das könnten Sie sofort abrufen?
Nein, sofort überhaupt nicht. Also ich brauche dann schon wieder ein bisschen, ein paar Stunden muss ich mich beschäftigen. Also ich könnte jetzt nicht sofort jetzt hier irgendwas.
Haben Sie eine bestimmte Technik, genau dieses sich dann wieder ins Gedächtnis zu holen?
Ja und nein, das differiert auch. Also den Monolog, den habe ich in Dresden nächste Woche wieder und da werde ich, sage ich mal so, übermorgen anfangen, mich wieder mit zu beschäftigen, weil den habe ich schon 8 Wochen nicht mehr gehabt. Also das, dann gehe ich ein bisschen spazieren damit. Und ansonsten die laufenden Stücke, da bereite ich mich mental, sage ich mal, am Morgen vor, wenn ich weiß, heute Abend spiele ich das und dann gucke ich mal nochmal in den Text oder auch nicht. Also das ist unterschiedlich.
Wenn Sie spazieren gehen, reden Sie den Text oder sprechen Sie den Text dann laut oder leise?
Ich gehe dann wirklich an der Spree lang und rede laut und kümmere mich überhaupt nicht, was die Leute denken.
Das funktioniert auch?
Das funktioniert, ja.
Okay. Die Lesungen, die Sie früher gemacht haben, machen Sie auch weiter?
Ja, mache ich immer noch. Ja? Eigentlich habe ich immer so im Jahr eine neue Sache, eine neue Lesung. In diesem Jahr weiß ich noch nicht. Ich habe auch einen Liederabend, mit dem ich unterwegs bin.
Aha.
Und mit einem wunderbaren Pianisten. Und überall da, wo Sie mich hören wollen, bekommen Sie das und singe Lieder vom Leben. Also so gesammeltes und aufgeschnapptes Lieder, die ich mal singen wollte und nie singen durfte oder konnte. Und das ist
Biermann
eine,
dabei?
Biermann ist auch dabei.
Okay.
Ja, mit der Bukower Süßkirschenzeit.
Aber Biermann das ist dabei. Doch so, wie Sie schildern, großartig. Sie haben sich so breit aufgestellt,
ja,
dass selbst
ich.
Dann, wenn irgendwas mal wegbrechen sollte, man trotzdem weitermachen
das
kann.
Das war auch genau der Grund der Angelegenheit, dass ich also immer in den Zeiten, wenn das Telefon nicht klingelt, beschäftigt bin und weiter am Beruf dran bin. Und
aber
nicht nur Kochrezepte ausprobiere, was ich sehr gerne mache.
Aber Sie kennen dieses Warten darauf, dass das Telefon klingelt und wenn es nicht klingelt, die Verschlechterung der Laune?
Ja, das hat in den letzten Jahren bei mir abgenommen. Nun muss ich aber wirklich sagen, ich gehöre ja zu den sehr, sehr, sehr privilegierten Schauspielern, die ein festes Engagement haben. Also wenn ich freischaffend wäre, dann wäre die Situation sicher eine andere.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit der Schauspielerin Barbara Schnitzler, die letztlich die erste Hälfte ihres Lebens in der DDR verbracht hat, die zweite Hälfte ihres Lebens dann in diesem neuen vereinten Deutschland. Wenn Sie sich dieses neue Deutschland angucken im Jahre 2018, was fällt Ihnen da als erstes ein?
Na, ist viel los momentan, ne?
In Deutschland und anderswo.
Überhaupt, ja.
Ostdeutschland hat sich verändert, Fragezeichen?
Ostdeutschland hat sich sehr verändert. Ostdeutschland hat sich sehr verändert. Und ich meine, solange man von den großen Städten ausgeht, da mag es noch gehen. Aber auf dem Land ist das alles schon recht traurig.
Was ist
recht
da traurig?
Recht traurig. Na, die Infrastrukturen funktionieren überhaupt nicht mehr. Die Bahnhöfe sind leer und die Leute gehen alle weg. Das ist schon schwierig. Ich habe jetzt gerade gehört von 7 Bürgermeistern, vielleicht waren es auch nur 6, in Franken, ne, die sich zusammengeschlossen haben, um die Dörfer wieder vital zu bekommen und die Leute dahin zu locken, indem sie eben nicht auf die Wiese außerhalb des Dorfes irgendwelche Wohnblöcke setzen, sondern die Häuser in den Dörfern bestens sanieren, um da etwas zu schaffen und gemeinsam das wieder zu reaktivieren. Sowas finde ich
schöne
toll.
Idee.
Das ist eine tolle Idee und es hängt immer von den Menschen selber ab.
Sie sind ja jemand, der immer auch, also abgesehen vom Theater, bestimmte Veranstaltungen macht, Lesungen macht, Liederabende macht. Hat sich Ihr Publikum verändert?
Ja, natürlich, über die Jahre schon. Also früher, also ich habe immer Lesungen gemacht und ich sage noch, vor Mauerfall war das immer ganz egal, wohin man kam, in welch kleines Kulturhaus auch immer, es war proppevoll. Immer mehr Frauen als Männer, das ist immer so bei solchen Lesungen und Veranstaltungen. Das ist heute auch noch so. Das ist weniger geworden, aber ich habe auch das Gefühl, langsam entsteht auch wieder ein Bedürfnis nach solchen Sachen.
Nach Kultur?
Nach Kultur, ja, also in gewisser Weise schon. Im Raum Dresden ist es eher etwas rückläufig gerade.
Erklärung?
In aller Vorsicht, ja. Ich merke, dass da nicht mehr so dieser Hunger auf Kultur ist. Das ist irgendwie, da setzt sich sowas Lethargisches. Das ist durch, das ist atmosphärisch ganz schwer zu beschreiben. Aber das ist momentan eine ungute Energie.
Also ohne jetzt in Richtung sippenhaft zu gehen, aber Dresden ist schon auch einer der ganz großen Hochburgen für Pegida. Und in Dresden haben sie, glaube ich, auch
ja, in
Frau
Dresden
Merkel
spiele ich ja auch
Herrn
die Frau von Stein, ja. Ja,
da haben sie, am Galgen durch die Stadt gezogen.
Ja, ja, ne, das ist alles grauenvoll, was da jetzt plötzlich meint, sich äußern zu müssen und die Gepflogenheiten eben einfach nach, man kann sich ja auseinandersetzen und auch scharf und auch böse und es gibt auch ja nun wirklich sehr viele Leute, die Gründe haben, das nicht alles schön zu finden, was passiert, aber nicht auf diese Weise.
Es gibt Grenzen, die man einhalten sollte.
Es gibt Grenzen, absolut.
Eine Frage noch zum Schluss. Ich glaube, im nächsten Jahr erscheint eine Biografie, die ein Tübinger Historiker aktuell über Ihren Vater schreiben wird. Erwarten oder erhoffen Sie sich da irgendwas Neues?
Ja, ich bin da sehr gespannt. Das ist Christoph Franke, den ich überhaupt nicht kannte und absoluter Westbürger, der auf ganz merkwürdigen Wegen also auf Schnitzler gestoßen ist. Das würde jetzt so weit führen. Und ich glaube, 2019 wird er soweit sein. Und ich glaube, das gibt ein sehr, nicht geschöntes, aber sehr differenziertes Bild.
Vielen dazu. Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
Eins gehört. SWR.